Also heute werde ich reden über Hiob. Und es wird auch eine längere Serie werden. Ich hoffe, ich schaffe es in dreimal. Und zwar unter der Einführung, Gott heilte Hiob und er möchte dich genauso heilen. Wie komme ich zu dem Thema? Also das, wie soll ich sagen, Hiob. Ich versuche mal Hiob so darzustellen, wie ich es eigentlich früher immer gehört habe, wie es um Hiob ging, wie er mir dargestellt wurde. Also früher habe ich gedacht, Hiob war halt so ein guter Mensch, ein gerechter Mensch, sehr gläubiger Mensch, dem von Gott sehr schweres Leid zugefügt wurde. Ja, zuerst wurde sein Besitz weggenommen, dann starben die Kinder, dann hat er noch eine schwere Krankheit bekommen. Und all das hat Gott ihm gegeben, um seine Treue zu testen. Und Hiob hat seine Treue dadurch bewiesen, dass er das alles so schön fromm hingenommen hat. Und auch noch gesagt hat, der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gelobt. Und darin soll er unser Vorbild sein. Eins der ersten christlichen Romane, die ich gelesen habe, als ich so mich mit 17 bekehrt habe, war damals ja immer noch, eigentlich bin ich heute noch ein Winnetou-Fan, und dann habe ich so einen christlichen Western gelesen. Und die Quintessenz des Ganzen war, der böse Mensch hat am Ende alles verloren. Und kurz vor seinem Tod hat ihn dann der christliche, gläubige Mensch aufgefordert, noch zu sagen, im Angesicht dessen, dass er jetzt bald stirbt und dass er im Sterben lag, ja, und alles verloren hat, zu sagen, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Name des Herrn sei gelobt. Und der konnte das nicht sagen. Und das war der endgültige Beweis, dass er von Gott verlassen war. Also das hat mich so geprägt. Und es gibt ja heute auch noch dieses Lob, als Lobpreislied singen wir das auch noch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, ich preise den Herrn. In Deutsch ist es zum Glück nicht ganz so radikal, aber im Englischen ist es ja genau dieser Vers. Und jedes Mal, wenn wir dieses Lobpreislied singen, dann steigt in mir so der Eifer des Herrn auf, ja, so wie bei Jesus im Tempel. Und ich würde am liebsten nach vorne stürmen und sagen, das ist eine Lüge. Ja, das ist nicht mein Vater. Wie ist mein Vater? Was hat Jesus gesagt? Matthäus 7. Ja, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, ja, ihr gebt ihnen nicht einen Stein fürs Brot und nicht ein Ei, nicht ein Skorpion fürs Ei oder eine Schlange für einen Fisch, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, unser Vater im Himmel ist nicht einer, der uns den Skorpion aufs Auge drückt und die Schlange auf den Teller legt. Vielleicht eine gebratene Schlange, aber nicht, ja, eine frische Schlange, die uns die zubeißt. Angeblich soll ja Schlangenfleisch lecker sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so ist Gott nicht, ja? Und wenn wir uns Hiob anschauen, nicht Gott hat Hiob krank gemacht, sondern der Teufel hat Hiob krank gemacht. Was hat Gott gemacht? Gott hat Hiob geheilt. Die ganze Geschichte des Buches Hiob, wo Hiob krank war, das war vermutlich nur ein Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr bis 9 Monate. Aber Gott hat Hiob geheilt, das war das, was er getan hat. Also, am liebsten würde ich ja immer schreien, beschuldige ich meinen Vater. Ja, schieb dir nicht das in die Schuhe, was der Teufel getan hat. Wir können jetzt sehen, ganz am Ende, wenn wir das lesen, Hiob 42, Vers 10, da steht, der Herr wandte Hiobs Gefangenschaft, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Der Herr wandte Hiobs Gefangenschaft. Wer hat Hiob gefangen genommen? Das war der Teufel. Und Gott hat es gewendet. Eigentlich, wenn wir uns diesen Bibelvers anschauen, nachdem ja unsere Gemeinde benannt ist, können wir sehr klar unterscheiden, was im Fall Hiob abging. Ja, wenn ihr Johannes 10, Vers 10 denkt, was hat Jesus gesagt? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie ein Leben und Überfluss haben. Du kannst ganz leicht schauen, was in deinem Leben passiert, von wem es kommt. Wenn es stiehlt, wenn es raubt, wenn es würgt, wenn es vernichtet, steckt der Teufel dahinter. Und dann widerstehst du. Und wenn, was Gott dir schenken will, ist ein Leben in Fülle. Da kommen wir überall noch drauf. Also wir werden uns das sehr ausführlich alles anschauen. Gut. Das ist bloß mal als Hintergrund. Das ist ja alles noch ein Stück, Leute. der Hintergrund, wie ich auf dieses Thema überhaupt kam. Irgendwann habe ich dann festgestellt und verstanden, dass es ja der Teufel war, der Hiob krank gemacht hat und Gott war, der ihn geheilt hat. Und dann habe ich mal Gott gefragt, warum hast du eigentlich das Buch Hiob in die Bibel gescheckt? Ja, wenn das so missverstanden wird, wenn eigentlich das der Teufel so missbraucht die ganze Zeit, um den Leuten so ein falsches Gottesbild einzubauen, warum ist es überhaupt da? Ja, wenn ich damals habe ich mit vielen Leuten über Hiob gesprochen und immer musste ich ihnen erstmal erklären und ihr falsches Bild beantworten, was wir uns heute auch noch im Einzelnen anschauen wollen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich habe das Buch Hiob in die Bibel gesetzt, um meine Kinder zu ermutigen, dass sie Heilung empfangen können. Um sie zu ermutigen, egal wie hoffnungslos es anschaut, ich will dich heilen und ich kann dich heilen und ich werde dich heilen. Dann habe ich gesagt, okay, schön, aber es musst du mir jetzt erstmal aus der Bibel zeigen, damit ich das auch glauben kann. Also man darf Gott ruhig sagen, zeig es mir aus der Bibel, ja, also das ist sogar ganz gut. Gott hat uns ja aufgefordert, alles zu prüfen. Und es gibt einen schönen Vers, wenn ihr jetzt mal ins Neue Testament schaut, Jakobus 5, Vers 11. Da kommt so die Zusammenfassung, worum es im Buch Hiob geht. Da schreibt Jakobus, siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Im Buch Hiob, wenn du das liest, richte deine Aufmerksamkeit auf das Ende. Gott hat Hiob geheilt. Er ist voller Mitgefühl. Und wenn du dran bleibst, so wie Hiob, wirst du auch deine Heilung erleben. Und jetzt kommt nämlich das dann, was ging denn eigentlich bei Hiob ab? Es ist ja oft so dieser Vers, wenn er schaut, Hiob 1, Vers 12, dieser Vers, ich lese ihn vor, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und in Kapitel 2 nochmal, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Was bedeutet das? Das Problem ist, so wie ich es jetzt vorgelesen habe, ist es korrekt übersetzt, aber die meisten Übersetzungen haben, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Wir haben da einfach ein Sei eingefügt, statt ein Ist. Es gibt eigentlich im Deutschen nur die Elberfelder Bibel und die Zürcher Bibel, die da ein Ist haben. Die meisten haben ein Sei, manche haben auch in der einen Stelle ein Sei, in der anderen ein Ist. Was bedeutet dieser Vers? Was Gott zum Satan sagt, siehe, Hiob ist bereits in deiner Hand. Er hat nicht Hiob in die Hand des Teufels gegeben, sondern er hat nur eine Feststellung getroffen. Er ist bereits in deiner Hand. Das ist das, was diese Formulierung ausdrückt. Wir haben ein paar Stellen in der Bibel, wo dieselbe Formulierung auftaucht. Und ich möchte euch mal eine vorlesen, im 1. Mose 16, Vers 3 bis 6, weil es da sehr schön rauskommt. Das hat jetzt nichts mit Hiob zu tun, es geht jetzt bloß darum, wie diese Formulierung zu verstehen ist. Da geht es nämlich um Abraham und Sarah. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham, ich lese nicht alles vor. Hintergrund der Geschichte, Abraham konnte keine Kinder bekommen und Sarah, seine Frau, wollte ihm helfen, nahm ihre Magd und sagte, zeuge mit ihr ein Kind, das ist dann mein Kind, sozusagen. Also eine relativ ungläubige Tat, das Ganze kein Vorbild für uns. Und dann wurde Hagar schwanger. Und als sie schwanger war, da hat sie dann die Sarah verachtet, ihre Herrin. Und das ist der Hintergrund. Und dann ab Vers 5, Sarah sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Also was ist da der Hintergrund? Sarah hat ihrem Mann die Magd gegeben und dann verachtet sie die Magd. Und sie sagt ja ganz klar, es ist meine Magd. Also nicht, es war nicht Abrahams Magd, sondern es war Sarahs Magd. Aber sie sagt dann so zu ihrem Mann, weil sie nicht selbst sich traut vorzugehen, kümmere du dich mal um meine Magd, die so frech ist, sonst kriegst du mit mir Probleme. Ja, das ist ja das, was sie so im Hintergrund sagt. Ja, so ganz durch die Blume, du kriegst mit mir Probleme. Ja, der Herr richtet zwischen mir und dir, wenn du dich nicht um meine Magd kümmerst. Und was sagt dann Abraham? Deine Magd ist dein Problem. Ja? Deine Magd ist in deiner Hand. Es ist nicht meine Angelegenheit. Du musst dich drum kümmern. Also das ist die Formulierung dahinter. Es ist in deiner Hand, es ist deine Angelegenheit, es ist deine Magd. Und bei Hiob, wir werden uns noch anschauen, wieso er in der Hand des Teufels oder wie er da hineingerutscht ist. Aber das ist der Ausdruck des Ganzen. Wenn wir uns das Gegenteil anschauen, Josua 8, Vers 18, da gibt Gott jemanden etwas in die Hand, nämlich Josua. Und da sagt er zu Josua, strecke das Kurzschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn in deine Hand will ich es geben. Also wenn Gott etwas in die Hand gibt, dann steht auch noch das Wort geben dabei. Dann steht nicht nur, er ist in deiner Hand, sondern ich gebe ihn in deine Hand. Also so viel bloß für diese Formulierung zum Hintergrund. Ja? Diese Formulierung heißt letztendlich nichts anderes, als dass Gott Satan bestätigt, Hiob ist bereits in deiner Hand. Und wenn man das dann so ausführt, ihr seid jetzt alle sehr nett zu mir, dann empören sich oft die Leute gleich, weil dann Hiob so überhöht wird, so nach dem Motto, ich übertreibe jetzt mal, ja, Hiob war vollkommen, der war sündlos, das hat ja sogar Gott selbst festgestellt, er war sozusagen der Mensch, für den Jesus nicht hätte sterben müssen, so gut war er, so gerecht, so vollkommen. Ja, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Ja, weil es fängt ja so an, ja, Hiob 1, Vers 1, gleich das ganze Buch fängt so an. Da war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Und dann bestätigt es auch noch Gott ein paar Verse später und sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Aber wir müssen den Hintergrund verstehen. Es geht hier um jemanden, der im Alten Testament gelebt hat. Er hat versucht, Gott zu folgen. Er hat versucht, das Richtige zu tun. Er hat sich ans Gesetz gehalten. Aber er war ein Mann im Alten Testament. Das große Problem bei Hiob war, er hatte keine Beziehung zu Gott. Das sagt er sogar später am Ende, als nachdem Gott zu ihm gesprochen hat. Hiob 42, Vers 5 bis 6, was sagt er zu Gott? Nur durch Hörensagen hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Also wir sehen hier, Hiob hatte keine Beziehung zu Gott. Was ich nicht sagen will, ist, dass Hiob krank wurde, weil er gesündigt hat. Ja, das ist oft der Fehler und das war auch der Fehler der drei Freunde und wir werden uns das im dritten Teil noch anschauen. Das ist ein Fehler, den wir auch oft machen, dass wir sagen, ein Unglück passiert, weil der so ein großer Sünder war. Nee, das ist nicht so. Der Teufel marschiert auf dieser Erde rum und sucht Leute zum Verschlingen, aber du kannst nie sagen, das Unglück passierte, weil der so ein großer Sünder war. Das Unglück passierte, weil wir in einer Welt voller Sünde leben, in einer Welt, wo der Teufel die Kontrolle hat, aber nicht, weil jetzt jemand so eine besonders schwere Sünde getan hat. Aber schauen wir uns mal auf Hiob an. Was waren jetzt Hiobs Probleme? Wie kam es dazu, dass er sozusagen ein Angriffsziel für den Teufel wurde? Das erste war eben dieser Mangel an Erkenntnis, ja? Hosea 4, Vers 6 sagt Gott so schön, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und Hiob hatte einen riesengroßen Mangel an Erkenntnis. Er beschreibt es ja selber, nur vom Hörensagen kannte ich dich. Ja? Man muss sich immer denken an die amerikanischen Gerichtsserien, wo der Anwalt schreit, Stopp, Einspruch, Hörensagen. Ja? Was ist Hörensagen? Hörensagen heißt, ich höre von Person X durch Person A, die von Person B über Person C gehört hat, wie Person X ist. Und das war die Art und Weise, wie Hiob von Gott gehört hatte. Er hat von anderen etwas über Gott gehört, aber er kannte Gott nicht selber. Und dadurch kamen einige Probleme. Wobei bei Hiob das ja noch, wie soll ich sagen, in gewisser Weise verständlich ist. Hiob lebte zur Zeit ungefähr von Abraham. Er hatte keine Bibel, er hatte keine Offenbarung von Gott, er konnte nicht mal schnell nachblättern und schauen, was denkt denn Gott über Heilung? Was denkt denn Gott über dieses oder jenes Thema? Er hat versucht, so gut er konnte, Gott nachzufolgen, aber er hatte keine Beziehung zu Gott. Und er hat auch nicht groß offensichtlich nach Gott gefragt. In der Hinsicht, lehre mich. Ja, er hat nach Gott gefragt in der Hinsicht, ich will versuchen, dir nachzufolgen, das zu tun, was gut ist, und hat einfach das gemacht, was er so gehört hat von anderen, wie Gott ist, und versucht, darüber zu philosophieren. Und dadurch kam sein Irrtum zustande. Ja. Hiob hat tatsächlich geglaubt, Gott hat ihm die Kinder und den Besitz genommen und die Krankheit auferlegt. Ja, das, Hiob hat ja nicht gelogen und gesagt, das ist, er war getäuscht worden. Er war im Irrtum. Ja. Der Teufel hat ihn angelogen, aber Hiob war im Irrtum. Wie hat Hiob reagiert, als seine Schafe und Rinderherden vernichtet wurden, als seine Kinder umkamen? Hiob 1, Vers 21 und 22. Und Hiob sprach, nackt bin ich von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahingeben. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und benahm sich nicht ungebührlich gegen Gott. Und als die Krankheit kam, Hiob 2, ab Vers 7, und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb! Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redest du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, Hiob meinte, das Böse kommt von Gott. Aber er weigerte sich, mit seinen Lippen zu sündigen. Das heißt, er weigerte sich, Gott zu verfluchen. Das ist damit gemeint. Er war in einem echten Irrtum. Er hat nicht bewusst sozusagen Gott das zugeschoben, um Gott schlecht zu machen, sondern er war in einem echten Irrtum, weil er keine Erkenntnis hatte. Und er hat sich geweigert, Gott zu verfluchen, wie es wohl die meisten tun würden, wenn sie denken würden, Gott nimmt mir meine Kinder, nimmt mir meinen Besitz, macht mich krank. Schauen wir uns noch einen Vers an, Hiob 6, Vers 4, da beschreibt er so im Nachhinein, wie er das empfindet. Da schreibt er, die Pfeile des Allmächtigen sind in mir, mein Geist trinkt ihr Gift, die Schrecken Gottes greifen mich an. Da sehen wir den Irrtum besonders deutlich. Ja? Wir wissen als Christen, die feurigen Pfeile kommen vom Teufel und wir halten ein Schild des Glaubens hoch, mit dem wir sie auslöschen können. Und Hiob dachte, die Pfeile sind vom Gott. Er hatte ein völlig falsches Gottesbild. Ja, er dachte, dass Gott trotzdem, egal wie gut er sich versucht, an die Gebote zu halten, ihn bestrafen würde. Gut. Also wie gesagt, bei Hiob verstehen wir, dass er in Irrtum geriet, weil er keine Erkenntnis von Gott hatte. Die Frage ist, wie können wir Erkenntnis von Gott bekommen? Also wie kann ich wissen, wie Gott ist? Und es gibt für uns Menschen allgemein drei Wege, wie wir Erkenntnis gewinnen können. Das eine möchte ich als Sinneserkenntnis bezeichnen. Also wir können durch unsere fünf Sinne, ja, sehen, riechen, schmecken, hören, Erkenntnisse gewinnen über unsere Umgebung. Und der Verstand kann aus diesen Fakten, die wir durch unsere Sinne gewinnen, gültige Schlüsse ziehen. Darum ist unser Verstand ja auch sehr nützlich. Ja? Unser Verstand ist eine sehr gute Informationsverarbeitungseinheit, könnte man sagen. All unsere wissenschaftliche Forschung basiert darauf, dass wir zuverlässige Fakten über unsere Sinne gewinnen und unser Verstand diese Fakten korrekt interpretiert. Wenn es jetzt aber um Gott geht, haben wir ein Problem, weil unsere Sinne können nur die materielle Welt wahrnehmen. Und Gott steht ja über der materiellen Welt. Das heißt, unsere Sinne sind nicht in der Lage, Gott wahrzunehmen. Und als normaler Mensch, also jetzt nicht als wiedergeborener Mensch, als normale Menschen, was passiert, wenn unsere Sinne keine Informationen mehr gewinnen können? Wenn der Verstand keine Fakten bekommt, dann fängt er an, herum zu philosophieren. Also er fängt an, irgendwelche Dinge herum sich zu überlegen. Und dann kommen wir zu völlig abstrusen Ergebnissen. Die Philosophie krankt daran, dass sie zu völlig abstrusen Ergebnissen kommt, in vielen Fällen. Und deswegen fordert uns Salomo auf, Sprüche 3, Vers 6, vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es gibt aber noch eine Art der Erkenntnis. Nämlich Gott kann uns Offenbarung schenken. Gott kann uns selber sagen, wie er ist. Und dann wissen wir, wie er ist. Er kann uns wahre Informationen über sich liefern, und zwar auf eine Art und Weise, dass wir sie sogar verstehen können. Wie macht er das? Zum Beispiel durch seinen Geist. Ja, der vierte Freund Elihu, wenn du das liest, der war vom Geist Gottes bewegt. Ja, er beschreibt es so, der Geist Gottes brennt in mir, er lebt in mir, er belebt mich, er spricht zu mir. Aber Gott wollte noch mehr, das wir ja wieder hören, sagen, Gott möchte, dass wir wirklich sicher sein können, was er will. Und darum hat er uns seine Erkenntnis in schriftlicher Form hinterlassen. Nämlich die Bibel. Jeder kann diese Erkenntnis gewinnen, jeder kann überprüfen, jeder kann sich darauf verlassen. Und plötzlich, durch die Bibel, haben wir wieder verlässliche Fakten, die unser Verstand auch verarbeiten kann. Also da ist unser Verstand wieder sehr sinnvoll. Allerdings haben wir oft das Problem, dass unsere Erfahrung erstmal dem Wort Gottes zu widersprechen scheint. Und unser Verstand möchte sich lieber auf die Erfahrung verlassen als auf das Wort Gottes. Also muss unser Verstand erstmal erneuert werden durch das Wort. Aber dann können wir Erkenntnis gewinnen. Und dann können wir uns zum Beispiel die Frage anschauen, will Gott jeden heilen? Und da kann man einfach mal durch die Bibel durchgehen. Also wenn ich jetzt, fangen wir mal vorne an. 2. Mose 15, Vers 26, da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Jahwe Rapha, ein Erlösungsname Gottes. Also was sagt Gott? Heilung gehört zu meinem Erlösungshandeln. Für mein Volk, das heile ich. 5. Mose 7 sagt er das auch, ich will jede Krankheit von dir abwenden. Oder gehen wir zu den Psalmen, etwas weiter, Psalm 103, wo es so schön heißt, preise den Herrn meine Seele. All mein Inneres, seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Also zur Sündenvergebung gehört auch Krankheit. Eine Heilung dazu. Und in Jesaja 53 dann, da kommt die Basis. Da kommt es, wodurch wir auch sicher wissen können, was passiert, wenn Krankheit zu uns kommt. Was lesen wir dort von Jesus? Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat. Und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarterten hielten. Und doch war er durchbohrt um unsere Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Und die Strafe war auf ihn gelegt, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Wenn du dich fragst, will Gott jeden heilen, dann schau auf Jesus. Jesus trug jede Krankheit für jeden Menschen. Heilung ist Gottes Wille. Und es wird uns im Neuen Testament auch bestätigt, ja, Matthäus 8, Vers 16 und 17, da beschreibt es der Heilige Geist, sagt, das ist die Grundlage, auf der Jesus geheilt hat. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durchs Wort, heilte alle Kranken, auf das erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, dem Propheten, welcher spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Und Petrus bestätigt es noch in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 24, dass wir durch seine Striemen geheilt worden sind. Und er verwendet da das Wort im Griechischen, wovon unser modernes Wort für Arzt ist. Ja, Psychiater, Arzt der Seele, Yatrie, und da steht Jaomai, was heißt heilen, ärztlich heilen. Und wir lesen es von Jesus immer wieder, dass er alle Kranken geheilt hat. Immer und immer wieder. Ich will mal nur eine Stelle vorlesen, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da beschreibt Petrus den Dienst von Jesus. Und was sagt er? Nämlich, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja, in diesem kurzen Satz fasst Petrus ganz klar das zusammen. Krankheit hat ihren Ursprung vom Teufel. Nicht dadurch, dass wir selbst sündigen, sondern dadurch, dass der Teufel in diese Welt kam und diese Welt verdreht hat. Als Gott die Welt geschaffen hat, was hat er gesagt? Es ist alles gut. Da gab es keine Krankheit. Und als der Mensch gefallen ist und Satan zum Gott dieser Welt war, hat er diese Welt mit seinem Zerstörungscharakter infiziert. Seitdem sind Bakterien nicht mehr nur gutartig, sondern auch bösartig und krankheitsbringend. Seitdem kommen Naturkatastrophen vor. Aber Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat ja auch uns aufgetragen, die Hände auf die Kranken zu legen und sie sollen gesund werden. Und wenn du dir das anschaust in der Apostelgeschichte, das finde ich wieder so faszinierend, ganz am Anfang, als Petrus, steht von Petrus, dass alle geheilt wurden, die kamen. Die haben sogar die Kranken auf die Straßen gelegt und wenn sein Schatten über sie fiel, dann wurden sie geheilt. Und damit wir auch ganz sicher sein können, dass es nicht irgendwann nachließ, lesen wir ganz am Ende der Apostelgeschichte, wie Paulus auf der Insel Melite war. Wieder, dass alle geheilt wurden. Lasst uns das mal ganz kurz aufschlagen. Ja? Das ist Apostelgeschichte 28, Vers 8 und die folgende. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Also er hat mal so ganz spontan einfach alle Kranken auf der Insel geheilt. Also es hat nicht aufgehört. Aber es nützt uns nichts, das bloß zu wissen. Wir müssen das auch verinnerlichen. Ja, ich musste immer an meinen Mathelehrer denken. Der Mathelehrer hat gesagt, wenn ich nachts um drei vor deinem Bett stehe und ich wachrüttle und sage, wie lautet der Satz des Pythagoras? Da muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Und er hat sich nicht zufrieden gegeben mit a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, sondern in einem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über den Hypotenusen, über den Katheten gleich dem Quadrat über der Hypotenuse oder so ähnlich. Also es hat sich, ihr merkt, es hat sich bei mir nicht so eingeprägt. Oder damals schon, aber es ist ja schon lange her. Also jetzt, wenn ich heute Nacht vor dir stehe und ich wachrüttle um 3 Uhr nachts und sage, nenne mir die Verheißung aus den 5 Büchern Mose, dass Gott dich heilen will. Ja, wenn Stefan, wenn ich heute Nacht dich wachrüttle und es um 3 Uhr und sage, nenne mir diesen Vers, dann sagst du, wie hast du Pistole geschossen? Sehr richtig. Das ist, also keine Angst, ich werde dich nicht heute Nacht um 3 Uhr wach klingeln, um das zu testen. Aber es gibt jemand anders, der manchmal nachts kommt. Da kommen wir noch drauf. Aber es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Ja? Wenn ich denke an, ich habe eine Geschichte gelesen von Kenneth Hagin, der wurde ja als 17-Jähriger von einer ganz schweren Herzkrankheit geheilt. Und so 4, 5 Jahre später, plötzlich ist er nachts aufgewacht und hat wieder diese Herzschmerzen gehabt, diese Herzsymptome, von denen seine Ärzte damals gesagt haben, er wird kein Jahr mehr überleben. Also er hatte schon lange überlebt gehabt. Und dann hat er gesagt, Teufel, ich glaube dir nicht, dass diese Krankheit zurückkommen ist. Das weiß ich von mir. Weil die Bibel sagt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Und dann hat er so schön gesagt, das gefällt mir so. Und falls du nicht lesen kannst, Teufel, lese ich es dir jetzt vor. Und dann hat er die Bibel genommen, hat die entsprechenden Verse einfach mal laut vorgelesen, hat die Bibel zuklappt, so, und damit ist erledigt und hat sich umgedreht und weitergeschlafen. Also, falls du diese Verse noch nicht verinnerlicht hast, vielleicht einfach hinten in deiner Bibel so ein kleines Ding, Heilung gehört mir, und dann schreibst du dir einfach die Verse drunter und liest sie dir ab und zu mal durch. Ein zweites Problem bei Hiob, außer dass er nicht wusste und keine Erkenntnis von Gott hatte, war, er war voller Angst. Hiob war ein Mensch, wenn du dir das anschaust, er war geprägt von Angst. In Hiob 3, Vers 25 schreibt er im Rückblick, also als er schon alles verloren hatte und voller Krankheit war, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und vor dem mir bangte, das kam über mich. Ich war nicht ruhig, ich rastete nicht und ruhte nicht, da kam das Toben. Hiob fürchtete einen Schrecken und er kam über ihn. Er war voller Angst. Wovor hatte er Angst? Er hatte Angst, alles zu verlieren. Ja? Das, was ich fürchtete, traf mich. Er hatte Angst, seinen Besitz zu verlieren, seine Kinder zu verlieren, von Gott bestraft zu werden, ohne Grund. Das merkt man, wenn man seine Reden liest. Das war seine Angst. Das sehen wir auch im Umgang mit den Kindern. Das ganz am Anfang wird es beschrieben, in Hiob 1, Vers 4. Seine Söhne gingen hin und machten in dem Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob alle Zeit oder alle Tage. Also erstmal finde ich das etwas seltsam, ja, also er hat sie gar nicht gefragt, habt ihr jetzt gesündigt oder nicht. Er hat es einfach getan. Es war so ein Automatismus, voller Angst. Jeden Tag hat er für sie geopfert, jeden Tag hat er für sie geheiligt. Er hat sich da richtig reingesteigert. Und was ist Angst? Angst ist letztendlich, ich glaube mehr an die Macht des Teufels, mir zu schaden, als an die Macht Gottes, mich zu beschützen. Ja, mein Glaube an die Macht des Teufels, mir zu schaden, ist größer als der Glaube an die Macht Gottes, mich zu beschützen. Und wir sehen das bei Hiob ganz deutlich. Er hatte keinen Glauben an Gottes Liebe und Gnade. Er hatte Angst, dass Gott ihm alles wegnimmt. Wir können das sehen im 1. Johannes 4, wo das so schön geschrieben wird über die Liebe Gottes. In Vers 17 heißt es, in diesem ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, damit wir an dem Tag des Gerichts Freimütigkeit haben. Weil so wie er ist, auch wir in der Welt sind. Und jetzt kommt's. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus, weil Furcht es mit Strafe zu tun hat. Aber wer sich fürchtet, ist in der Liebe nicht zum Ziel gebracht worden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebte. Die Liebe zu Gott und die Liebe Gottes zu uns treibt die Furcht aus, weil du hast keine Furcht mehr vor Strafe. Du hast keine Furcht mehr, dass dir Gott böse sein könnte. Und Hiob hatte keine Ahnung dieser Liebe zu Gott. Er hatte Angst. Das ist so ein bisschen das, was bei Hiob so der Hintergrund ist, den wir auch verstehen müssen. Er hatte keine Erkenntnis von Gott, er hatte keine Beziehung zu Gott, er war voller Angst. Und jetzt können wir uns das anschauen, was im Thronsaal geschah. Jetzt haben wir so die Hintergründe so ein bisschen erörtert. Ja, ich lese einfach mal vor. In Vers 6, da steht das das erste Mal. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Ja, was hat Satan gemacht? Ja, das hört sich so ein bisschen an, wie wenn er auf Sightseeing-Tour war. So ein bisschen die schöne Schöpfung Gottes bewundern, ein bisschen anzuschauen, wie es so abgeht. Hat ein bisschen Lust gewandelt. Das war nicht seine Absicht. Wir müssen uns immer darauf vor Augen halten, der Teufel sagt nicht die ganze Wahrheit. Er sagt meistens nur die halbe Wahrheit, wenn er überhaupt ein bisschen Wahrheit dazufügt. Wenn wir wissen wollen, er lügt, genau. Was hat Satan wirklich gemacht, als er auf der Erde war? 1. Petrus 5, Vers 8, da kommt der zweite Teil der Wahrheit dazu. Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Satan war auf der Suche nach jemanden, als er auf der Erde schweifte. Er war auf der Suche nach jemanden, den er verschlingen kann. Und er hatte jemanden gefunden, nämlich Hiob. Durch seine Angst, durch seine Unwissenheit. Es ist dasselbe, das ist interessant, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ist das, steht hier bei Hiob dasselbe Wort, das Petrus verwendet. Ja, das Umherstreifen bei Hiob und das Umhergehen bei Petrus ist dasselbe Wort. Und dasselbe Wort verwendet auch Jesus, als er den unreinen Geist beschreibt, der die öden Städten durchwandert, auf der Suche nach einem Ort der Ruhe und wenn er keinen findet, geht er zu dem zurück, aus dem er vertrieben wurde. Und wenn er da das Haus leer findet, dann kommt er wieder. Also was macht der Teufel, wenn er umherstreift? Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Und was hat der Teufel bei Hiob gemacht? Er hat ihm mit seinem Brüllen Angst eingejagt. Und er hat ihn mit seinen Lügen abgefüllt. Ja? Wie du sehr schön sagtest, Maria, der Teufel lügt. Ja? Johannes 8, Vers 44 beschreibt das Jesus. Da sagt er, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel hat angefangen, Hiob anzulügen und zu sagen, es nützt dir nichts, fromm zu sein. Gott wird dich trotzdem das wegnehmen. Es nützt dir nichts, wenn du viele Opfer tust. Und er hat ihn angebrüllt und versucht, ihm Angst zu machen. Und Hiob hat angefangen, sich dafür zu fürchten, dass er alles verlieren könnte. Und diese Furcht wurde zu seinem Dreh- und Wendepunkt. Und dann fing er an, aus Angst alles zu verlieren, dann jeden Tag Opfer zu bringen. Nicht Opfer aus Anbetung, sondern Opfer aus Angst, dass er seine Kinder verlieren könnte. Als Satan kam, da kam er und hatte jemanden gefunden, den er verschlingen kann. Und das ist für uns heute noch eine wichtige Erkenntnis. Ja? 2. Korinther 2, Vers 11 schreibt Paulus so schön, wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen Gedanken und Anschläge uns ja wohl bekannt sind. Noch heute streift der Teufel umher wie ein brüllender Löwe. Ja, ich lese das nochmal vor, 1. Petrus 5, Vers 8 und ich hänge noch einen Vers dran. Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und jetzt, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir widerstehen den Lügen des Teufels durch den Glauben. Oder Epheser 6, wo es heißt, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen könnt. Wir haben die Waffen des Geistes. Wir haben von Gott Waffen bekommen, dass wir nicht darauf hereinfallen müssen. Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen, wenn der Teufel brüllt. Ja? 2. Korinther 10, Vers 4 mit den Waffen des Geistes, die Waffen unserer Ritterschaft. Sie sind dafür da, um Gedankengebäude niederzureißen. Gedankenfestungen. Ja, der Teufel hat bei Hiob eine Gedankenfestung errichtet. Ich verliere alles. Es nützt mir nichts, auf Gott zu vertrauen. Das war das, was er seinen Freunden dann gesagt hat. Was hat es mir genützt, auf Gott zu vertrauen? Er hat mir ja doch alles weggenommen. Das war die Gedankenfestung. Hab Angst vor Gott, er wird dir sowieso alles wegnehmen, egal wie sehr du dich anstrengst. Und das Interessante ist, naja, das Klare ist, der Teufel macht das bis heute. Ja? Auch bei uns versucht er somit so Einflüsterungen. Zum Beispiel, wo er uns dann sagt, die Grippewelle geht um, du bist der Nächste. Ja? Oder als dein Vater so alt war wie du, ist er gestorben. Jetzt bist du in diesem Alter, jetzt ist es für dich Zeit zu sterben. Wo er versucht, uns so Angst einzujagen. Du wirst alles verlieren und arm und einsam sterben. Und sehr beliebt im Repertoire der Lügen des Teufels ist, ja, für den gesalbten Prediger damals, Prediger XY, ja, der diesen mächtigen Dienst hatte, haben auch so viele Menschen gebetet, als er krank war. Und trotzdem ist er gestorben. Warum sollte es bei dir helfen? Ja, das sind die Lügen, mit denen der Teufel uns versucht einzuschüchtern. Oder du hast es nicht verdient, geheilt zu werden. Na Halleluja, ich hab's ja nicht verdient. Es ist ein Gnadengeschenk. Ich muss es mir auch nicht verdienen. Oder eine Lüge, die sich jetzt sogar als Lüge enttarnt hat, wo er den Leuten eingeredet hat, deine Ehe wird zerbrechen. Ja, jede zweite Ehe bei den Christen wird geschieden, genauso wie in der Welt. Du hast keine Garantie, dass deine Ehe hält. Schau dich doch mal bloß bei diesen großen Gottesmännern an. Alle sind in Sünde gefallen, alle haben sie Ehe gebrochen. Anstatt darauf zu vertrauen, dass Gott deine Ehe schützt und er dir hilft. Oder du wirst einen Unfall haben und alles verlieren. Aber ganz beliebt ist auch das, dass er uns versucht einzureden. Du bist die Ausnahme. Stimmt, Gott heilt alle, aber du bist die Ausnahme. Das sind so Dinge, mit denen der Teufel heute noch versucht, uns Angst einzujagen. Und dann ist es an uns, den Schild des Glaubens hochzuhalten, ja? Mit dem wir allen feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können, ja? Und da denke ich jetzt wieder an meinen Mathelehrer, ja? Wenn nachts der Teufel diesen feurigen Pfeil ausschießt, ja, dann halte ich den Schild hoch. Wenn er sagt, ich krieg dich mit Krankheit, dann sage ich, Jesus hat meine Krankheit getragen. Ja, wir können Gottes Verheißungen nehmen, darüber nachsinnen. Dadurch wird unser Schild größer, wird unser Schild stärker, wird unser Schild effektiver. Ja, ich vergleiche das manchmal, oder für mich habe ich dieses Bild gehabt zu der Schild. Ich hatte zwei riesen Löcher in diesem Schild. Das eine Loch war bei mir, wo ich geglaubt habe, ich habe die Gabe der freiwilligen Armut. Also ich dachte so, Gott möchte, dass ich arm bin. Und da hat der Teufel kräftig Pfeile durchgeschossen. Und als ich das dann erkannt habe und angefangen habe, meinen Glauben aufzubauen, weil Gott möchte ja, dass es uns gut geht und es ist eine Gabe Gottes, genug zum Leben zu haben und um andere zu segnen, dann wurde dieses Loch immer kleiner und die Pfeile kamen seltener durch, bis ich dann nach einiger Zeit das geschlossen war. So manchmal haben wir so Löcher in unserem Schild und dann ist es an uns, die Verheißungen zu nehmen und unseren Glauben zu stärken, indem wir darüber nachsinnen. Indem wir sie aussprechen. Ja? Psalm 91 ist ein sehr schöner ein sehr schöner Psalm, wo drunter steht, du bist geschützt, kein Unfall wird dich treffen. Wenn 1000 fallen an deiner Rechten und 10.000 zu deiner Seite, dich wird es nicht treffen. Das ist ein wunderbarer Psalm, um Glauben aufzubauen. Also ergreife den Schild des Glaubens, wenn der Teufel kommt und dich anbrüllt. Das zweite ist, wir nehmen auch das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes. Und wie führt man das Schwert des Geistes? Nicht mit der Hand. Mit dem Mund, sehr gut. Wir sehen das bei Jesus, wenn ihr in der Offenbarung lest, wie Jesus vom Himmel kommt. Aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird als Schwert, als Waffe aktiv für dich, wenn du es aussprichst. Du führst es durch deinen Mund, durch deine Zunge. Offenbarung 12, Vers 11 steht, und sie überwanden ihn, nämlich Satan, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses haben sie den Teufel überwunden. Nimm die Verheißung und schlag kräftig auf den Teufel ein und sag, das ist eine Lüge, ich glaub dir nicht. Und noch ein schöner Vers, einfach mal ein paar Verse, um uns zu ermutigen. Jesaja 54, Vers 17 steht, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Es steht dir zu, jede Lüge schuldig zu sprechen. Du sollst sie schuldig sprechen. Du sagst, das ist eine Lüge, die hat in meinem Leben nichts verloren, die nehme ich nicht an, die kann mich nicht beeinflussen. Und dieses Recht hast du, das ist dein Recht als Knecht des Herrn. als Diener Gottes. Und damit verliert jede Lüge die Macht über dich. Weil was sagt die Bibel? Wir widerstehen dem Teufel und er flieht von uns, vor uns. Der Teufel ist kein Gegner für uns, wenn wir ihm widerstehen, wenn wir nicht auf seine Lügen hineinfallen. Wenn wir den Schild des Glaubens hochhalten, kann er uns nicht widerstehen. Wie sagt so schön Johannes, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Ja? Jesus ist in uns und er ist größer als der in der Welt ist. Wie es so schön Hartwig Henkel mal gesagt hat, er sagt es immer so, wenn der Teufel kommt, so, mal schauen, dass ich es zusammenkriege, sagt er, du kannst mir nichts, weil der in mir ist größer als du. Soll ich ihn mal kurz herauslassen? Sagt er dann. Soll ich ihn mal kurz herauslassen? Damit du mal so richtig schön Angst kriegst. Also in uns ist der größer ist. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Brüllen. Das Problem ist, wenn wir den Lügen anfangen, Glauben zu schenken. Darum ist es so wichtig, dass wir unseren Verstand erneuern. Und jetzt noch ganz zum Schluss. Das ist jetzt meine Spekulation. Was wollte eigentlich der Satan, als er da zu Gott kam? Weil wieso kam der Teufel zu Gott wegen Hiob? Und meine Spekulation, also das ist jetzt spekulativ, das müsst ihr nicht glauben, das ist nur so eine Idee. Hiob 2, Vers 3. Ich lese mal nach der Padloch-Übersetzung, das bringt das sehr schön zu deutlich. Das ist, als der Teufel das zweite Mal kommt zu Gott wegen Hiob. Also das erste Mal kam er und dann hat er Hiob beraubt, seines ganzen Besitzes, seiner Kinder, und dann kam er das zweite Mal. Und als er das zweite Mal kommt, da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Es gibt ja seinesgleichen keinen auf Erden. Fromm und recht, gottesfürchtig und dem Bösen fern. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit. Und du hast mich vergeblich gegen ihn gereizt, ihn zu verderben. Und ich denke, also das ist meine Theorie, Satan hat versucht, Gott gegen Hiob aufzureizen, um Gott dazu zu bringen, gegen sein eigenes Wesen zu handeln, sein eigenes Wort zu brechen. Er wollte ihn dazu bringen, praktisch grundlos Hiob Böses anzutun. Sozusagen, Gott hat verheißen, und es ist sein Wesen, er beschützt die Gerechten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Nur Gutes und nur vollkommenes Geschenk kommt vom Vater der Lichter herab. Und der Teufel wollte Gott sozusagen austricksen, ihn eifersüchtig machen, ihn misstrauisch machen, dass er gegen Hiob vorgeht. Er wollte ihn reinlegen. Das vermute ich ganz stark. Ja, wie hat er das versucht? Schauen wir uns das an, was er das erste Mal sagte. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Ja, er hat versucht, Gott misstrauisch zu machen, ihn einzulullen, gegen sein eigenes Wort zu verstoßen. Gott hat Hiob umhegt, er hat ihn beschützt. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, na ja, Hiob macht's ja nur, weil du ihm so gut bist. Er meint es ja gar nicht ernst. In Wirklichkeit ist er ja bloß jemand, der seinen eigenen Vorteil sucht. Ja, und wenn Gott darauf reingefallen wäre, dann wäre er zum Lügner geworden, weil er wäre seinen eigenen Verheißungen gegenüber wortbrüchig geworden. Satan hat versucht, meiner Meinung nach, Gott so zu überlisten, wie er versucht hat, Eva zu überlisten. Zu Eva hat er gesagt, Gott meint es nicht gut mit dir. Und zu Gott hat er gesagt, Hiob meint es nicht ehrlich mit dir. Okay, also das ist jetzt eine Theorie von mir. Man kann sagen, war Satan wirklich so dumm zu glauben, er könnte Gott überlisten. Naja, immerhin war er so dumm zu glauben, er könnte eine Rebellion im Himmel anzetteln, gegen Gott, einen Engelaufstand und damit Erfolg haben. Und immerhin war er auch so dumm zu glauben, er könnte Jesus töten und damit durchkommen. Ja, 1. Korinther 2, Vers 8 steht es ja so schön, dass, das muss ich jetzt lesen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. 1. Korinther 2, Vers 8 ist so schön die Quintessenz. Keiner der Fürsten dieses Zeitalters hat Gottes Plan erkannt. Denn wenn sie es erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja, Jesus hat der Satan den Fürst dieser Welt genannt. Der Satan hat nicht durchschaut, wozu Jesus kam. Ja, wenn er es durchschaut hätte, hätte er Jesus nie gekreuzigt. Wenn er gewusst hätte, dadurch verliert er. Aber er hat sich überschätzt und ich denke, das hat er damals auch versucht. Und Gott hat meiner Meinung nach den Teufel von Anfang an durchschaut. Als der Teufel sagte, ich komme vom Durchschweifen und Durchwandern der Erde, da hat Gott sofort die Initiative ergriffen. Er hat Satan auf Hiob aufmerksam gemacht. Er hat zu ihm gesagt, durch die Blume, ich weiß genau, was du willst. Ich weiß genau, was du vorhast. Also das ist so meine Einschätzung, was da im Himmel wirklich passiert ist. Da ging es gar nicht dem Satan in erster Linie um Hiob. Hiob hätte er auch, ohne dass er in den Himmel kam, schon genug in seiner Hand gehabt. Sondern es ging ihm darum, Gott eifersüchtig zu machen, ihn dazu zu bringen, aus Eifersucht gegen sein eigenes Wesen, gegen seine eigene Verheißung, gegen sein eigenes Wort zu handeln. Also, im nächsten Teil, ja, beim nächsten Mal wollen wir uns das anschauen, die Schritte, die bei Hiob zu seiner Heilung führten, weil daraus können wir viel lernen, wie wir unsere Heilung in Anspruch nehmen können. Wir finden ganz viele interessante Schritte, die Hiob gemacht hat und die auch uns helfen können, Heilung zu empfangen oder unser Wunder von Gott zu empfangen. Und das wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Wie empfange ich Heilung von Gott? Wie hat Hiob seine Heilung empfangen? Wie empfange ich Heilung von Gott? Und für heute ist es einfach wichtig, halt dir das fest, wenn das nächste Mal der Teufel versucht, dir Angst einzujagen. Glaub seine Lügen nicht. Lass dir keine Angst einjagen und halt es fest. Heilung von Gott ist für jeden und für jede Krankheit. Und genau. Also ich bete ja auch gerne für jeden, der krank ist. Ich habe aber diese Verse, die ich euch vorgelesen habe, diese Heilungsverheißungen, habe ich so zusammengestellt, noch mit ein paar anderen Versen, so zum Glauben aufbauen. So als, jetzt hole ich es doch mal kurz. Also wer sagt, ich habe dann noch Probleme, ich bin nicht so stark in meinem Glauben für Heilung oder ich möchte gern einfach meinen Glauben stärken, habe ich es hier so zusammengestellt. So einfach mal Bibelverse, so als Häppchen immer so in einem Kästchen. Das sind 12 Kästchen, 12 Häppchen, die man dreimal täglich sich zuführen kann, wie Medizin dreimal täglich, um seinen eigenen Glauben zu stärken. Und um seinen Glauben an Heilung aufzubauen. Und das, wenn du sagst, ich habe da eine Schwäche, dann nimm dir so einen Zettel mit. Und dann kannst du das bis nächste Woche, kommst du zweimal durch locker. Naja, so ungefähr 4 Tage sind es, kommst du knapp zweimal durch. Und kannst du deinen Glauben aufbauen und kannst erleben, wie du wirklich sicher wirst darin. Und wie du stark wirst darin. Und dann werden wir beten und Gott wird dich heilen. Immer und überall. Weil Gott ist ein heilender Gott. Er ist Jahwe Rapha, ist der Herr, unser Arzt. Amen.